ARD Sounds.
Das letzte Dienstag-Direktor der Sommerpause. Ich kann den Urlaub schon riechen.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Schön, dass Sie uns in der ARD Sounds App oder auf anderem Wege gefunden haben. Ich bin Thomas Loper und obwohl ich, geborener Thüringer, nach fast 4 Jahrzehnten als Wahlsachse noch längst nicht all die schönen Ecken in Sachsen kenne, zieht es mich im Urlaub doch meist in die Ferne. Unter dem Motto, die eigene Umgebung, die kannst du später noch erkunden. Und doch denke ich im Ausland manchmal, schöner als daheim ist es hier eigentlich auch nicht. Doch es geht nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen. Informiert sein, das ist wichtig. Oft kennt man aus dem eigenen Bundesland nur die Postkartenmotive. Etwas entdecken, gemeinsam was unternehmen, Spaß haben, das macht Urlaub wertvoll, sagt der Erholungsexperte Dr. Johannes Wentsche im Interview. Und er sagt noch einiges mehr. Und wenn ein Reisejournalist ein Buch schreibt, in dem er sich die Frage stellt, ob das Reisen kaputt ist und wir das inzwischen falsch machen, dann frage ich bei ihm nach. Und ich spreche natürlich ausführlich mit meinen insgesamt 5 Live-Gästen, die alle Tourismusexperten mit einem speziellen Sachsenblick sind. Über den Urlaub um die Ecke. Wie attraktiv ist Sachsen als Reiseland? Ich stelle Ihnen meine Gäste vor, das wechselt nachher noch ein bisschen. Wir kriegen nachher noch zusätzlichen Besuch, verabschieden eine aus unserer Runde schon mal, aber das kriegen Sie dann alles mit. Ich freue mich erstmal, dass Sie dabei sind. Und zwar Andrea Kiss, sie ist die Direktorin des Landestourismusverbands Sachsen e.V. Schönen guten Abend.
Hallo, ich freue mich.
Sie sitzen in unserem Dresdner Studio, Studioqualität, nicht ganz Studioqualität, aber dafür keinen langen Anreiseweg, hatte Bente Grimm. Sie ist Tourismusforscherin am NIT und FUR, wofür die Abkürzungen stehen, werden wir gleich noch fragen. Und das Ganze ist in der Nähe von Kiel. Hallo.
Ja, hallo.
Ja, man merkt auch tatsächlich noch ein kleines bisschen weiter weg, weil eben nicht diese super Studioqualität am Mikrofon auch da ist. Aber wir werden auf jeden Fall spannende Dinge von ihr erfahren. Und mit mir zusammen im Leipziger Studio ist Henry Greichen. Er ist der Landrat des Landkreises Leipzig, also quasi um die Ecke hierher ins Studio gekommen. Hallo.
Einen schönen guten Abend. Hallo.
Später werden wir, wie gesagt, noch 2 Tourismusexperten haben, eine Frau aus dem Vogtland und jemand aus Oberwiesenthal. Und ich habe auch noch Einzelinterviews, also es gibt eine ganze Menge zu erzählen. Ich frage einfach mal jetzt so privat, bevor wir sozusagen ins Dienstliche kommen, nach diesem Hitzewochenende, was wir jetzt hatten, sind Sie eigentlich alle so gedanklich eher schon mit dem Sommerurlaub durch und sagen, das hat schon gelangt oder freuen Sie sich auch darauf, dass jetzt so die insgesamt Ferienzeit, Tourismushochzeit, Urlaubszeit kommt? Wie ist es bei Ihnen, Frau Kiss?
Ich freue mich riesig. Ne? Die Ferien, die Sommerferien stehen bevor. Das ist die wertvollste und schönste Zeit für die Familien mit den Kindern, die dann tatsächlich hoffentlich auch eine schöne Zeit verbringen, egal wo. Man hat einfach Zeit für sich. Man kann viel erleben gemeinsam und es ist einfach eine sehr wichtige und wertvolle Zeit, die man vor allen Dingen gemeinsam verbringen soll. Und wenn noch tolle Erlebnisse in Sachsen dazu kommen, da freut sich natürlich die Direktorin des Landestourismusverbandes.
Das ist klar. Und was macht die Direktorin selber im Sommerurlaub? Irgendwo hinfahren, oder?
Die kümmert sich um die Gäste, oder?
Ja, okay. Also jetzt im Sommer kein Urlaub, nichts steht direkt im Kalender in den nächsten Tagen.
Nein.
Okay. Gut. Wie ist es bei Frau Grimm, der Tourismusforscherin? Machen Sie eigentlich, wenn Sie am Tourismus forschen, selber Urlaub?
Ja, natürlich mache ich auch Urlaub und zwar extrem gerne. Und in diesem Jahr tatsächlich im Sommer in Sachsen.
Wunderbar.
Ja, nicht nur deshalb, weil ich heute hier in dieser Sendung bin, sondern das ist schon ein bisschen länger geplant und ich freue mich sehr drauf.
Okay. Würden Sie uns verraten, grob welche Region es ist? Sie müssen ja nicht genau die Hausnummer und den Ort sagen.
Im Elbsandsteingebirge, in der Hoffnung, dort wandern zu können, aber auch mal einen Tagesausflug nach Dresden zu machen, ein bisschen mit dem Schiff unterwegs zu sein, vielleicht auch mal nach Tschechien rüber.
Ja. Ah, da haben Sie jetzt schon so ein paar Punkte angesprochen, die wir vielleicht nachher noch vertiefen werden, wenn wir in Ihre Forschung reingucken, was Leute so treibt, egal wohin, in den Urlaub. Also was sind so diese Dinge? Hier haben wir ja schon eine ziemlich gute Mischung. Ne? Wir haben so ein bisschen dieses grenzüberschreitende, da habe ich nochmal unterschiedliche, sogar kulturelle Gepflogenheiten, die ich vielleicht austesten kann. Ich habe die Stadt in der Nähe, ich habe Möglichkeiten, mich zu bewegen, schöne Landschaft. Also da ist, Frau Kiss, sagen Sie auch, das ist eigentlich eine perfekte
wunderbar.
Ecke. Ne?
Genau, gute Mischung für Sachsen, ja.
Okay, Herr Greichen, Sie könnten jetzt Sie sind ja nicht nur Landrat des Landkreises Leipzig, sondern Sie haben ja auch mit dem Tourismus zu tun, indem Sie auf der einen Seite im Landestourismusverband auch mit aktiv sind, aber eben auch hier im Regionalen. Sie könnten jetzt, Frau Grimm, noch überreden, dass Sie vielleicht zumindest auch mal einen kurzen Abstecher hier in der Gegend macht.
Die Region Leipzig ist ja auch ein Stück weit spannender wie das Elbsandsteingebirge in der Kombination der Hochkultur, die die Stadt Leipzig bietet und die Freizeitmöglichkeiten, die das Umland bietet, denke ich, haben wir da mindestens gleichwertige Dinge zu bieten, Frau Grimm.
Oh, das glaube ich Ihnen sofort und tatsächlich war ich auch schon häufiger in Leipzig, vor allen Dingen beruflich, aber vielleicht machen wir auch noch einen Abstecher jetzt im Sommer dorthin.
Mal ja, kann, es gibt ja auch noch ein anderes Jahr, wo man mal wiederkommen kann. Das ist jetzt auch gar nicht Sinn der Sendung, dass wir sagen, wir müssen Sie oder irgendjemand Einzelnen überhaupt zu irgendwas zwingen. Das ist ja das Schöne daran, dass man sagt, wenn es jetzt so in diese Erholungszeit geht, egal ob man es Reisen oder Urlaub nennt, das sind ja auch nochmal Unterschiede, dann ist ja Erholen ganz wichtig. Da werde ich nachher auch noch mit dem Erholungsexperten sprechen. Das Interview ist voraufgezeichnet, das hören wir uns dann gemeinsam an und reden drüber. Und jetzt habe ich aber noch gar nicht so genau gefragt, wo Herr Greichen eigentlich einen Urlaub machen will. Und also, da sagt er jetzt auch, ich muss auch im Landkreis aufpassen.
Nein, also wer im Landkreis Leipzig arbeitet, der arbeitet wo andere Urlaub machen. Insofern zieht es uns schon etwas in die Ferne. Ist aber auch noch gefühlt zeitlich etwas in der Ferne, da unser Urlaub dieses Jahr erst Mitte August stattfinden wird. Und bis dahin sind auch im Amt, im Büro noch eine ganze Reihe Dinge zu erledigen, sodass aktuell das Motto gilt, Vorfreude ist die schönste Freude.
Okay, gibt es was man sagen kann, in welche Richtung es geht, weit, weit weg oder?
Also weit, weit weg. Wir haben dieses Jahr vor, die Stadt Krakau zu erkunden, okay, in Polen. Ich persönlich war einige Jahre vor der Wende schon mal in Krakau und wir haben da sehr spannende Dinge drüber gelesen. Gibt ja auch im Umfeld viel historische Dinge zu erkunden, sodass das für uns das Ziel sein wird.
Okay, das ist ja dann auch noch im weitesten Sinne um die Ecke, um die nächste Ecke sozusagen einmal
im
rum.
Im Grunde nicht ganz so weit weg.
Genau. Na, also wir haben uns extra nicht das Thema vorgenommen zu sagen, was gibt's denn alles, weil es wird ja sehr breit gefächert, wenn wir jetzt über Fernreisen reden, wenn wir jetzt über Flugscham und solche Dinge reden, das spielt ja auch alles rein, dann hat man wahrscheinlich eine andere Sendung. Wir wollen uns diesmal tatsächlich so ein bisschen darauf konzentrieren, was sind denn die Stärken, wenn man den Urlaub vielleicht auch mal im näheren Umfeld plant, was sind da so die Vorteile, was haben wir denn eigentlich alles in unserem Portfolio drin und da werden wir sehr, sehr schnell immer auf diese positiven Dinge kommen. Vielleicht überlegen wir doch mal kurz, welche Schwächen es vielleicht auch im sächsischen Tourismus gibt. Ich weiß gar nicht, ob Frau Kiss drüber reden darf als Direktorin des Landestourismus, aber gibt es noch Sachen, wo Sie sagen, ah, da müssen wir noch besser werden, so ähnlich wie das vielleicht auch irgendeine Sportmannschaft mit Bällen sich denken müsste?
Ja, Training ist alles, ist auch im Sport so. Und das ist eine, man muss natürlich dranbleiben, weiter investieren in die Wettbewerbsfähigkeit. Auch die Betriebe müssen wieder mal neu investieren in bestimmte Bereiche. Aber da sind wir auch gut unterwegs, das ist das eine. Und das andere, die Touristiker sind aber auch immer Akteure, die neue Dinge entwickeln. Und das ist auch gut so, das brauchen wir auch. Natürlich, wo Licht ist, ist auch Schatten. Wir haben gute Tourismuszahlen, wenn ich auf die aktuelle Entwicklung schaue. Auf der anderen Seite klagt die Tourismuswirtschaft, dass eben Berlin, würde man sagen, der zweite Gin Tonic fehlt. Also sprich, die Umsätze schon Sorge machen, weil der Kostendruck doch immens ist. Und das fordert auf der einen Seite die Tourismuswirtschaft. Herr Greichen vertritt ja auch ein Stück weit die Kommunen als Landrat. Auch dort ist die finanzielle Situation nicht ganz einfach. Kostendruck auch bei den Kommunen. Also wenn es darum geht, auch Bestandspflege zu betreiben, ist das auch eine Herausforderung, die uns als Touristiker schon ein Stück weit fordert. Aber wie gesagt, wir sind eine Branche von Optimisten und wir gehen das auch gemeinsam in dieser Partnerschaft Tourismuswirtschaft und kommunale Familie an.
Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht zu sehr in die Richtung Kabinenansprache allgemein oder so politische Statements kommen, sondern eben, ich habe jetzt rausgehört, dass was so faktisch vielleicht schon zu greifen wäre, eher ist, die Kosten gehen auch an den Anbietern von Tourismusangeboten nicht vorbei. Richtig. Und man kann aber auch die Preise nicht extrem hochschrauben. Also ich glaube, dieses Spannungsgefüge wird einem relativ schnell klar. Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, und das fehlt uns aber auch noch?
Also man kann es auch ganz konkret machen, das Thema, na, also Inflation haben Sie gerade genannt. Wir haben in den letzten Wochen sehr intensiv diskutiert zum Thema Arbeitszeitflexibilisierung. Aktuell wird das Thema Minijobs diskutiert. Das sind Themen, die zwar auf der Bundesebene diskutiert werden, aber die uns natürlich auch in Sachsen treffen. Wenn man speziell auf Sachsen schaut, Erreichbarkeit ist ein Produktionsfaktor für uns als Touristiker. Also wir brauchen gute Anbindungen im Verkehr. verkehrlichen Bereich. Ansonsten erreichen uns nicht die Gäste. Das ist eine Herausforderung, die wir sehen und die wir vielleicht, wo wir auch besser vielleicht die Hausaufgaben in Sachsen machen müssten oder müssen oder darum kämpfen müssen, ein Stück weit, dass wir die Erreichbarkeiten, egal ob mit Flug oder Bahn oder Straße, eben sicherstellen. Und das sind Herausforderungen, die uns bewegen.
Also Erreichbarkeit meinen Sie in dem Sinne von jemand irgendwo in der Welt oder in Deutschland sagt, auch nach Sachsen könnte man auch mal, wie komme ich hin? Das ist genau. Das eine. Es ist aber vielleicht auch der zweite Teil, weil ich jetzt gerade auch Herrn Greichen so vor mir sehe, dass man ja sagt, dann bin ich irgendwo und ich liebe das auch, wenn ich in irgendeinem anderen Land mal bin und sage dann plötzlich, oh, das war so einfach, dort eine Tageskarte für den ÖPNV zu kriegen. Ach, da waren ja die Anschlüsse so toll oder auch guck mal an, hier fahren schon Züge ohne Fahrer und es funktioniert auch. Das ist ja wahrscheinlich auch eine Herausforderung, wo wir im Alltag manchmal auch stöhnen und sagen, der Schulbus kommt irgendwie nur wirklich zum Klingelzeichen und wehe, eine Lehrerin ist krank, dann ist auch kein Hinkommen mehr, weil die zweite Stunde nicht geplant war vom ÖPNV. Das ist ja für einen Touristen dann wahrscheinlich auch blöd, wenn er sagt, ich komme da eigentlich gar nicht hin, ich würde ja gerne in meinem Umfeld der großen Stadt sein, aber ich muss direkt nach Leipzig, weil sonst komme ich ja nach dem Konzert nicht wieder hin.
Genau so ist das. Und wenn ich jetzt mal auf das neu entstandene Leipziger Neuseenland schaue, was ja touristisch neues Gebiet ist, neue Uferlandschaften entstanden und entwickelt wurden, dann sind das natürlich nicht die Punkte, wo klassischerweise eine Bahntrasse hinverlegt wurde und sofort der S-Bahn-Anschluss verfügbar ist. Dann sind das in der Regel auch nicht die Orte, die mit einem Bus erschlossen sind, weil ein Bus hauptsächlich die Aufgabe hat, natürlich die Schulkinder von ihrem Wohnort zur Schule zu bringen. Ein Stück weit ist in weiten Bereichen Sachsens auch schon umgestellt worden. Also man hat erkannt, dass das Thema ÖPNV ein Standortvorteil ist, wenn ich den nicht nur vom Schulkind her denke, sondern auch Berufspendler in die Liniennetze mit einbeziehe und natürlich den wachsenden Tourismus mitdenke. Dieses Thema ist noch nicht vollends rund gedacht und die angesprochenen finanziellen Möglichkeiten erlauben da auch keine aktuell größeren Entwicklungen nach vorn. Aber auch das ist ein Thema, was die touristischen Unternehmen umtreibt, nicht nur aus Sicht, also den ÖPNV-Anschluss nicht nur aus Sicht des Gastes zu denken, sondern natürlich auch aus Sicht der Beschäftigten eines Unternehmens. Nehmen einen großen Freizeitpark im Süden von Leipzig, der sich viel vorgenommen hat, sich entwickeln möchte. Aber bevor dort der erste Tourist da ist, muss eine ganze Reihe Mitarbeiter vor Ort sein, die den Park herrichten, die Gastronomie vorbereiten. Und nicht jeder und schon gar nicht auch die jüngeren Berufstätigen auf dem Arbeitsmarkt verfügen jetzt über einen Führerschein und verfügen über einen PKW. Die sind dann schon darauf angewiesen, dass sie mit dem ÖPNV von ihrem Wohnort zum Arbeitsort kommen. Und das wird in der nahen Zukunft sich eher noch zunehmen, weil auch Personalknappheit hier ein Thema ist.
Frau Grimm, wenn Sie als Tourismusforscherin draufschauen, sind das auch so Dinge, die Sie aus verschiedenen Regionen kennen, wo Sie sagen, ja, stimmt, Infrastruktur ist erstmal das A und O?
Ja, auf jeden Fall spielt die Infrastruktur eine ganz, ganz große Rolle, sowohl bei der Mobilitätsanbindung als auch natürlich bei den Unterkünften. Und also da sehen wir, dass das Beispiel wurde jetzt ja schon genannt, der Busverkehr, der nur auf Schülerinnen und Schüler ausgerichtet ist, vielleicht noch auf Pendler, ist da einfach bei weitem nicht genug. Und da erwarten die Gäste heute zu Recht ein bisschen mehr. Und es gibt aber ja auch Gegenden in Sachsen sowie die Sächsische Schweiz, die das schon lange erkannt haben und bei der man dann eben mit der Gästeabgabe gleichzeitig auch das ÖPNV-Ticket in der Hand hat. Und sowas ist ein absoluter Mehrwert für die Gäste.
Inwiefern spielen da solche Dinge, man spricht gern von Leuchtturmprojekten oder sowas, oder wie jetzt, wir hatten ja die Kulturhauptstadt in Chemnitz zum Beispiel, diesen Kulturhauptstadt-Effekt, da wird uns Rockies bestimmt nachher nochmal was dazu sagen können, inwiefern das generell so eine Rolle spielt und sich auch in Zahlen zeigt, aber inwiefern ist es so, wenn man eine Landesgartenschau irgendwo war, wenn mal sowas wie eine Kulturhauptstadt war und dafür etwas geschaffen werden muss, trägt sowas dann in der Regel weiter? Sie gucken ja auf das Gesamtdeutschland, also kennen Sie solche Beispiele, wo Sie sagen, ja, da hat man einmal quasi in die Hände gespuckt, was angeleiert und dann hat man es zum Glück nicht wieder zurückgebaut?
Oh, das ist tatsächlich, das ist sehr, sehr schwer zu sagen, was bewirkt. Aber vielleicht nochmal so als Hintergrundinformation auch für die Hörerinnen und Hörer, weil Sie jetzt gesagt haben, Sie gucken auf die Daten bundesweit. Einfach zum Wissen, wir im NIT, die Abkürzung steht für Institut für Tourismus und Bäderforschung in Nordeuropa. Wir sind ein außeruniversitäres Forschungsinstitut mit Sitz in Kiel. Und eins unserer größten Projekte ist die Reiseanalyse. Das ist eine bevölkerungsrepräsentative Untersuchung zum Reiseverhalten der Menschen hier in Deutschland. Eine Beteiligungsstudie, an der sich auch die Tourismus-Marketing-Gesellschaft Sachsen jedes Jahr beteiligt und die wir auswerten können in alle möglichen Richtungen. Also wir haben Daten zum Beispiel zum Urlaubsreiseverhalten derjenigen, die das Reiseziel Sachsen ansteuern auf Kurzurlaubsreisen oder auf längeren Urlaubsreisen. Wir haben Daten zu den Potenzialen, also zum Interesse für das Reiseziel Sachsen. Wir können uns anschauen, welche Urlaubsmotive haben die Menschen, welche Urlaubsaktivitäten. Also wir können da ganz, ganz viele verschiedene Aspekte näher beleuchten. Genau das machen wir auch, aber solche kurzfristigen Dinge beziehungsweise solche Spezialereignisse wie die, die Sie jetzt gerade genannt haben, Landesgartenschau oder ähnlich, die werden tatsächlich in unseren jetzt in der Reiseanalyse nicht erfasst. Wir können aber insgesamt durchaus hier und da Veränderungen sehen und können auch ganz deutlich zeigen, welche Stärken Sachsen hat und welche Aktivitäten da besonders gefragt sind.
Frau Grimm, vielleicht müssen Sie uns erstmal nicht nur das NIT erklären, das haben Sie ja gerade schon gemacht, was das ist, aber wie hängt das zusammen, dass Sie sozusagen zwei Firmierungen haben? Weil das eine ist ja so im Vereinfachten gesagt so etwas Ähnliches wie der Auftraggeber für das andere, oder?
Ja, genau. Die FOR ist die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen. Das ist ein Verein, der sich der Tourismusforschung verschrieben hat und die Mitglieder sind verschiedene Tourismus-Marketing-Organisationen oder auch touristische Unternehmen und die möchten gemeinsam Tourismusforschung vorantreiben und es gibt ein großes Projekt, das nennt sich die Reiseanalyse und diese wird jedes Jahr durchgeführt, eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage, die sowohl persönliche Interviews in den Haushalten der Personen, also eine Quellmarktbefragung zu Hause bei den Befragten werden die Interviews durchgeführt und zusätzlich gibt es noch Online-Interviews. Und ja, die finden jedes Jahr statt. Das sind über 12.000 Interviews, also jede Menge Daten, die wir zum Beispiel auch für Sachsen auswerten.
Also da kann man dann schon von repräsentativer Befragung sprechen. Wir haben ja mit unserem Umfragebarometer hier MDR fragt immer so eine Art, ja, das Ohr an der Masse und kriegen da so Stimmung mit. Aber das ist in der Regel dann nicht repräsentativ, weil da der Querschnitt anders ist. Also Sie arbeiten schon nach diesen streng wissenschaftlichen Kriterien.
Auf jeden Fall. Und ich hatte eben gerade schon kurz erklärt, wer die FOR ist. Ich selbst bin im NIT tätig und unser Institut hat den Auftrag, und das schon seit vielen, vielen Jahren, die Daten der Reiseanalyse auszuwerten. Wir kümmern uns aber auch darum, den Fragebogen zu erstellen. Wir analysieren die Daten. Wir sind auch diejenigen, die den Kontakt zu den unterschiedlichen Kunden halten. Und dazu gehört eben auch die Tourismus-Marketing-Gesellschaft Sachsen.
Gibt es da bestimmte Trends, die Sie darüber auch, also müssen Sie vereinfacht gesagt den Fragebogen immer mal anpassen, weil die Menschen anders reisen? Haben Sie das auch schon so beobachtet oder gibt es bestimmte Trends, von denen Sie sagen, das etabliert sich gerade erst so richtig?
Ja, unser Fragebogen enthält einen Standardteil und der wird nur sehr, sehr selten angepasst. Da legen wir ganz viel Wert drauf, dass die Fragen jedes Jahr exakt gleich gestellt werden, weil das eben sicherstellt, dass die Daten auch vergleichbar sind mit denen des Vorjahres und mit denen der Vorjahre. Und zusätzlich haben wir immer wieder bestimmte Sonderthemen, in diesem Jahr zum Beispiel zum Thema Barrierefreiheit oder zum Thema Destinationserlebnis, zu denen wir dann zusätzliche Fragen stellen. Und außerdem kann jeder Kunde, und dazu gehört ja auch Sachsen, eigene Fragen zu bestimmten Themen integrieren, die wir dann gesondert auswerten und diese Daten stehen dann eben nur diesem Kunden zur Verfügung. Soll ich einfach mal ein paar Zahlen nennen?
Ich wollte gerade sagen, packen Sie mal die Lupe aus und schauen Sie mal auf uns.
Ja, also erstmal grundsätzlich, damit Sie eine Vorstellung davon haben, wie viele Menschen reisen denn eigentlich nach Sachsen. Wir sprechen von Kurzurlaubsreisen mit 2 bis 4 Tagen Dauer und von Urlaubsreisen mit 5 und mehr Tagen Dauer. Und Sachsen ist ein typisches Kurzurlaubsreiseziel. Wie gesagt, wir schauen auf den Quellmarkt Deutschland, also alle diejenigen, die hier in Deutschland leben und Reisen machen. Und insgesamt waren das im Jahr 2025 waren das 3,1 Millionen Kurzurlaubsreisen und 0,4 Millionen Urlaubsreisen mit dem Ziel Sachsen. Darin enthalten sind auch einige Urlaubs- und Kurzurlaubsreisen, die bei Verwandten und Bekannten verbracht wurden. Da ist Sachsen tatsächlich relativ speziell, also hat einen relativ hohen Besuchsreiseanteil. Die meisten Reisen werden aber selbstverständlich in bezahlten Unterkünften verbracht. Und das ist so, dass in Sachsen relativ auffällig ist, dass Städtereisen einfach eine große Rolle spielen. Kulturreisen, dafür steht Sachsen so ein bisschen. Und zusätzlich ist das Naturerlebnis das, was die Leute dazu bringt, sich für das Reiseziel Sachsen zu entscheiden. Mhm. Bei den Trends, nach denen Sie jetzt gerade gefragt haben, gibt es vor allen Dingen allgemeine Trends, und die jetzt nicht so sehr für Sachsen sind, sondern insgesamt, und auf die sich aber die Anbieterinnen und Anbieter in Sachsen natürlich einstellen müssen, und das tun sie ja auch in vielen Fällen. Also beispielsweise nehmen wir wahr, dass die Menschen sehr, sehr reiselustig sind, und auch da, obwohl natürlich das Thema Inflation und die Geldsorgen, die Alltagsgespräche beeinträchtigen, ist einfach das Urlaub machen ein ganz, ganz hohes Gut für die Menschen hier in Deutschland. Also bei den Konsumprioritäten stellen wir immer wieder fest, wie wichtig es doch allen ist zu verreisen. Und man spart lieber bei anderen Dingen und nicht so sehr beim Urlaub machen. Es ist sogar so, dass wir steigende Ansprüche erkennen können. Diejenigen, die es sich leisten können zu verreisen, und das sind ungefähr 80% der Bevölkerung, die jedes Jahr mindestens eine Urlaubsreise machen, sind einfach Reiseprofis geworden, haben schon viel erlebt und möchten auch bei ihren Reisen nach Sachsen, dass diese Ansprüche erfüllt werden. Und wenn es beim letzten Mal gut war, dann soll es mindestens genauso gut, wenn nicht noch ein bisschen besser sein. Und das gilt sowohl in Bezug auf die Ausstattung der Unterkunft, aber auch in Bezug auf die Erlebnisse, auf das, was man dann dort vor Ort macht. Okay. Wir sehen auch, dass man sich ein bisschen weniger anstrengen möchte. Klar, es gibt diejenigen, die gerne wandern möchten, aber der ganze Prozess, der Informationsbuchungsprozess, da freut man sich, wenn man Unterstützung hat, und dazu gehört beispielsweise auch die Nutzung künstlicher Intelligenz, auch schon in dieser Phase der Urlaubsreise.
Okay, also indem da Vorschläge gemacht werden oder indem dann tatsächlich der Buchungsprozess irgendwie damit unterstützt werden soll, was ist da so der Trend?
Ja, im Moment ist es tatsächlich eher so die Inspirations- und Informationsphase. Da lässt man sich gerne helfen. Wir sehen da einfach einen steigenden Anteil. Gleichzeitig sind aber auch die Anbieterinnen und Anbieter da ja immer sozusagen weiter dabei und haben dann KI-Agenten, die dann auch den Buchungsprozess vereinfachen. Man sieht einfach, dass die Auswahl ist ja riesengroß. Es gibt so viele Reiseziele und so viele Möglichkeiten, Urlaub zu machen. Und man hat da als Gast, als potenzieller Gast, ja so ein bisschen die Qual der Wahl. Und man muss sich irgendwie zurechtfinden in diesem riesigen Dschungel. Und auch wenn wir insgesamt bei der Reisezielwahl eine relativ große Konstanz sehen, also etwa ein Viertel aller längeren Urlaubsreisen führt jedes Jahr zu einem Ziel in Deutschland. Und das heißt aber dann nicht, dass immer die gleichen Menschen innerhalb Deutschlands Urlaub machen. Und 8% der Urlaubsreisen führen, 8% der Urlaubsreisen führen zu einem Ziel in Sachsen. Und dann erkennt man eben, habe ich gerade 8% gesagt, 1%, das sind auch nicht immer genau die gleichen. Es ist sogar der Anteil der Erstbesucher ist sogar relativ groß. Okay. In Sachsen im Vergleich zu anderen Reisezielen.
Das wird Frau Kiss freuen, aber bevor wir darauf eingehen, würde ich ganz gerne mal diesen Bogen ein bisschen weiterspannen, weil Sie das jetzt eben auch genannt haben, dass die Menschen immer mehr sich bei der Vorbereitung vielleicht auch helfen lassen wollen oder eben perfekt vorbereitet sein wollen. Ich habe ja im Vorfeld mit einem Reisejournalisten gesprochen, und wer seit mehr als 10 Jahren als Reisejournalist durch die Welt eilt, der kommt einmal an den Punkt, das Ganze zu hinterfragen. Philipp Lage hat das getan. Sein aktuelles Buch Travel is Broken, also Reisen ist kaputt, könnte man sagen, beschreibt er nicht die Fehler einer Branche, sondern den Optimierungsdruck, den wir uns auch selbst auferlegen. Und er zeigt den Weg auf, wie wir zurück zu echtem Entdecken finden könnten. Im Interview habe ich dann Philipp Lage zuerst gefragt, was ihm als langjährigen Beobachter an Veränderungen in unserem Reiseverhalten so aufgefallen ist.
Das Reisen ist wahnsinnig einfach geworden. Man kommt im Grunde jetzt in 24 Stunden, wenn man heute bucht, nach Australien oder Patagonien oder Kanada. Wir haben, was den Tourismus angeht, die Reichweite immer schneller erhöht und auch die Reibung rausgenommen. Und mein Buch macht den Punkt, dass das nicht immer nur positiv ist, sondern dass uns dadurch auch ein bisschen was verloren geht. Es führt nämlich dazu, dass wir immer mehr Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten, Orte in unsere Reisen pressen und versuchen, immer mehr in immer kürzerer Zeit zu erleben. Also diese Vervielfältigung der Möglichkeiten hat uns auch wahnsinnig ängstlich gemacht, vielleicht auch eine falsche Entscheidung zu treffen. Das passt natürlich nicht so zu diesem Gefühl von Freiheit und Abenteuer, was ja auch zum Reisen gehört.
Und nicht nur die Reisenden sind vielleicht ängstlicher geworden, sondern auch die Anbieter. Bekannte, die absolute Schottland-Fans sind, haben mir das jetzt mal vor einer Weile ganz traurig erzählt. Die sagten, früher sind wir mit dem Auto losgefahren und sind dann einfach in die Orte rein, haben geschaut, wo ist dieses Schild, dass ein Zimmer frei ist, haben geklopft, haben gefragt und haben Leute kennengelernt. Heute findet man die Schilder nicht mehr, weil wenn man nicht vorher gebucht hat, ist oft nicht mehr was zu finden, weil es eben nur noch so viele Anbieter gibt, wie immer abgefragt werden.
Ja, genau. Wir haben ja durch diese Informationsfülle auch im Grunde einen individualisierten Massentourismus. Also jeder ist individuell unterwegs, das ist ganz leicht, aber alle finden dann doch die gleichen Orte, sind an den gleichen Aussichtspunkten und wollen auch natürlich die gleichen Unterkünfte buchen. Das führt dazu, dass man so eine Reise dann viel mehr durchtakten und planen muss. Gerade wenn man jetzt mit dem Mietwagen unterwegs ist, dann will man ja eigentlich diese Freiheit, aber die ist dann eben ja nicht mehr so einfach zu bekommen wie früher.
Jetzt sagten Sie gerade, alle wollen dasselbe Bild vielleicht auch machen. Inwiefern spielt denn da unsere Social-Media-Welt eine große Rolle? Ich nehme an, das hat sich nochmal so richtig potenziert.
Ja, absolut. Das ist gar nicht zu unterschätzen, was das mit dem Reisen gemacht hat. Früher ist man an einen Ort gereist und hat sich von den Bildern, von den Kulissen überraschen lassen. Heute reisen die Bilder immer vor uns und wir reisen diesen Sehnsuchtsbildern nach. Und das ist natürlich dann extrem enttäuschungsanfällig, weil na, vielleicht ist das Wetter nicht so gut. Es sind klassischerweise doch mehr Leute da, als man auf den Fotos gesehen hat. Psychologisch weiß man, das unverhoffte Glück oder die unverhoffte Aussicht ist die uns eigentlich umso mehr begeistert als etwas, was ich schon gesehen habe und wo ich dann im Grunde nur so einen Haken an meine Checkliste machen will und sagen, sieht genauso aus wie auf dem Foto, im besten Fall, vielleicht aber auch nicht ganz so.
Ja, und selbst wenn man sich diesem Instagram-Schnappschuss-Tourismus ein bisschen entzieht, denkt man ja manchmal, man bringt in der Region ja das Geld und damit ist Tourismus ja auch förderlich für die Menschen dort, aber das ist ja nicht immer so. Es gab ja auch an vielen Orten schon Demonstrationen. Also der Tourist, der im weitesten Sinne der Entwicklungshelfer einer Region ist, das kann man so auch nicht ganz stehen lassen, richtig?
Nein, das würde ich auch sagen. Also zum einen haben wir jetzt auch durch die Debatte der letzten Jahre mitbekommen und können nicht mehr ignorieren, dass wir als Reisende auch oft Eindringlinge sind. Wir werden so wahrgenommen, wir kriegen das gespiegelt von den Einheimischen und das können wir ja auch nicht ignorieren. Und gerade der Boom des Airbnb-Tourismus, privat vermietete Unterkünfte, hat natürlich viele Probleme verursacht, weil er viele Einheimische verdrängt. Das ändert nichts daran, dass wir Geld in diese Orte tragen. Das bringt uns in eine neue Position, sage ich mal.
Was mir die Augen geöffnet hat, ist, Sie beschreiben es irgendwo, je mehr dieses soziale Gefälle ist, wenn man in ein Land kommt, wo also das Durchschnittseinkommen wesentlich geringer ist, dann kommt man ja nicht auf Augenhöhe. Man kommt ja sowieso immer mit dem etwas dickeren Portemonnaie dorthin und ist automatisch auf einer anderen Ebene. Und wenn man das erstmal begriffen hat, dass man da auch nochmal im Kopf umschaltet und nicht immer so diesen eigenen Maßstab, was kostet das im Supermarkt, was kriege ich jetzt hier vor Ort, sondern dass man dann auch wirklich sagt, wo bin ich, in welcher Welt bin ich gerade und welche Rolle habe ich hier?
Ich finde, wenn man wirklich das Geld und Glück hat im Leben, dass man 1000 Euro für einen Flug ausgeben kann, finde ich es irgendwie, ja, ich will schon fast sagen, falsch, wenn man dann dort um Kleinstbeträge feilscht. Das ist ja dann auch gerade so in meiner Generation aus so einem falsch verstandenen Ehrgeiz oder Anspruchsdenken heraus, dass man möglichst authentisch reisen will, nicht mehr bezahlen will als die Einheimischen. Ich finde, das ist verkehrt, das ist nicht angemessen und das transportiert auch nicht die Dankbarkeit und ich sag mal Demut und Gelassenheit, die uns eigentlich dann besser zu Gesicht stünde in solchen Situationen. Es ist auf jeden Fall wichtig und positiv, dass auch ganz vereinfacht gesagt reiche Touristen in arme Länder fahren. Also die Alternative kann ja nicht sein, dass man das jetzt bleiben lässt oder so. Aber man kann sich natürlich fragen, auf der Reise, wie profitieren jetzt die Menschen vor Ort am besten von meiner Reise? Ich kenne auch dieses Gefühl, dass sich dann Reisen irgendwie ein bisschen unbelasteter anfühlt, wenn man tatsächlich in ein Land reist, wo es auch viel Wohlstand gibt, weil man immer so ein bisschen das Gefühl hat, die Leute sind jetzt auch nicht auf mein Geld angewiesen. Das ist zwar nicht immer so, aber es kann schon dazu führen, dass auch Begegnungen auf Augenhöhe einfacher möglich sind.
Dieses Wort Demut, was Sie eben mal so im Nebensatz hatten, ist, glaube ich, ein Schlüssel dazu, wie Reisen in Zukunft sein kann. Sie machen ja am Ende des Buches dann so diese drei Szenarien auf. Das eine wäre immer noch mehr ausbeuten und dann irgendwann kulminiert es und kracht zusammen. Die andere Sache ist komplett sein lassen. Was wäre denn die vernünftige Lösung? Also der dritte gute Weg sozusagen.
Ich glaube schon, dass in Zukunft es wieder mehr in die Richtung gehen wird, seltener zu reisen, bewusster zu reisen, länger vor Ort zu bleiben. Das, was mal so unter dem Schlagwort Slow Slow-Travel lief, wenn die Menschen feststellen, dass sie sich selbst jetzt keinen Gefallen tun, damit, dass sie wahnsinnig schnell reisen, viel sehen wollen und möglichst viel in so eine Reise pressen, dann wird das auch dazu führen, dass man vielleicht weniger Reisen macht, aber dafür längere. Oder dass man sagt, ich reise halt nicht so weit, dass man sich fragt, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Ja, oft fühlt man ja vielleicht auch diesen sozialen Druck, ich muss irgendwas entdecken und ich muss jetzt auch das coole Land machen, was mein Nachbar gemacht hat und hast du nicht gehört, die waren jetzt auch gerade in Südafrika. Also wenn ich eigentlich nur das Bedürfnis habe, mal ein paar Tage rauszukommen, dann muss es vielleicht nicht Sizilien sein oder Teneriffa, dann reicht auch vielleicht Österreich oder Bayern oder ich fahre mal rüber nach Polen. Ich glaube schon, dass das auch eine Entwicklung sein könnte.
Genau, mit dem Urlaub um die Ecke sind wir ja genau da in diesem Thema auch mit unserer Sendung. Und ich hatte noch so einen schönen Begriff bei Ihnen gefunden, dieses nährstoffarme Reisen. Ich glaube, das ist ja das, was wir gerade eben besprochen haben. So wie man auch beim Fastfood genau weiß, dass einen das nicht auf Dauer glücklich macht, so wird man wahrscheinlich auch bei diesem Fast-Reisen abhaken, 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 nicht auf Dauer glücklich sein und nicht diese Erlebnisse, die dann wirklich lange im Herzen bleiben, erzeugen. Insofern auf die Bremse treten, entspannter und ein bisschen mehr von der Landschaft sehen, ist, glaube ich, gut, ne?
Ja, absolut. Also ich glaube, wer Erholung sucht, muss sowieso nicht weit weg. Da kommt es vor allem darauf an, dass man sich Zeit nimmt für sich selber, dass man etwas tut, was einem Freude bereitet, also diese Zweckfreiheit praktiziert. Nicht nur, dass man sein Smartphone auslässt und keine E-Mails liest, sondern dass man auch sich selbst zu nichts zwingt. Also Urlaub ist ja heutzutage auch Selbstverwirklichung und Statusarbeit und viele haben dann das Gefühl, sie müssen auch für sich selber irgendwie wahnsinnig viel leisten. Und dass man sich davon so frei macht und sagt, hey, hier geht es jetzt einfach mal um mich, um meine Bedürfnisse und das muss ich nach außen auch gar nicht teilen. Und wenn wir vom Erleben reden, dann ist es, glaube ich, viel fruchtbarer zu sagen, ich nehme mir länger Zeit für Aktivitäten, Erfahrungen, neugierig sein auf Prozesse und Zustände eher. Ja? Also wie ist es, wenn ich eine Woche ein Gebirge durchwandere und da auch mal einen Tag komplett Regen habe? Das ist vielleicht nicht immer angenehm, aber das ist ja gerade das Interessante und das sind ja auch ehrlicherweise die Reisen, die lange bleiben, auch wenn sich so ein einzelner Tag mal nicht so perfekt anfühlt.
Ja, sagt Philipp Lage, Autor von Travel is Broken, ist im Mai erschienen, das Buch. Ja, wenn man sich selber nochmal hinterfragen will, kann man den Weg ganz gut mit ihm gehen. Frau Grimm, weil Sie nicht mehr so lange bei uns sind, frage ich Sie jetzt noch ganz kurz dazu. Sind da jetzt in diesem Interview Dinge aufgetaucht, von denen Sie sagen, ja genau, das sehen wir auch in unseren Zahlen, wenn wir uns das anschauen, dass sich da Dinge entwickeln oder vielleicht auch wieder Richtung Slow Traveling, also langsameres Reisen, zurückentwickeln? Gibt es sowas?
Also ich muss sagen, dass ich mit vollem Herzen auf jeden Fall den Aussagen meines Vorredners zustimme und ich finde, er hat inhaltlich total recht und das ist eine wünschenswerte Entwicklung. Allerdings muss ich, was die Datenlage angeht und den Durchschnitt der Bevölkerung, da leider die Hoffnung so ein kleines bisschen dämpfen, weil es ist tatsächlich so, dass wir in den Daten sehen, dass zum einen der Anteil der Flugreisen immer weiter steigt. Also inzwischen werden die meisten Urlaubsreisen mit dem Flugzeug durchgeführt, was ganz klar an der Reisezielwahl liegt, also das Mittelmeer ist einfach unglaublich beliebt und an die meisten Mittelmeerziele fliegen die Menschen eben mit dem Flugzeug. Das ist natürlich in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz dann nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Wir können auch sehen, wenn wir danach fragen, an welchen Stellenwert Nachhaltigkeit hat, dass Nachhaltigkeit zwar für viele im Tourismus grundsätzlich relevant ist, andere Dinge sind aber einfach noch wichtiger. Also kaum jemand reist, um sich nachhaltig zu verhalten. Und wenn dann ja die Auswahl getroffen werden muss, dann rückt leider die Nachhaltigkeit einfach weiter nach hinten beim Stellenwert. Nichtsdestotrotz gibt es durchaus einige Regionen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und ich sehe da durchaus auch Potenziale. Und gerade Sachsen hat da viele Möglichkeiten, einfach einen Schritt nach vorne zu gehen und die Gäste für das zu begeistern, was im Land zu finden ist. Und wenn wir uns anschauen, welche Urlaubsmotive die potenziellen Sachsen-Urlauber haben, das sind nämlich die 8%, die ich vorhin kurz erwähnte, nämlich diejenigen aus der Bevölkerung 14 Jahre und älter, die sich in den nächsten 3 Jahren, also 2026 bis 2028, für eine Urlaubsreise nach Sachsen interessieren, dann kann man eben sehen, ja, die Menschen möchten sich entspannen, sie möchten Abstand vom Alltag haben, sie möchten frei sein, Zeit haben und dort auch Dinge erleben, die man in Sachsen gut machen kann und auch bei den Urlaubsaktivitäten, also zum Beispiel kulturelle Dinge erleben, Natur erleben, Zeit mit der Familie verbringen, all das geht ja sehr, sehr gut in Sachsen und von daher ist das ja durchaus passgenau und ich sehe da auf jeden Fall die Möglichkeit, dass Sachsen einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass die Reisen eher in die Richtung gehen, die eben gerade beschrieben wurden.
Okay, dann haben wir jetzt noch so ungefähr 3 Minuten, die Sie noch mit uns in der Runde sind. Aber ich würde trotzdem noch eine weitere Frau dazu holen, nämlich Rebecca Haugwitz aus unserer Redaktion. Die hat schon mal so in den ersten Minuten nachgehört und nachgelesen, was unsere Hörerinnen und Hörer so und den Gedanken, was sie da so bewegt. Rebecca, kannst du es uns kurz zusammenfassen? Ja. Wie steht man zum Sachsenreisen?
Ich habe viele schöne Nachrichten gelesen mit Urlaubstipps für Sachsen. Thilo Klesig zum Beispiel aus Leubsdorf hat geschrieben, dass der mal auf der Kulturinsel die geheime Welt von Turisede in der Nähe von Görlitz einen Abenteuerurlaub gemacht hat im Baumhaus. Und das war richtig, richtig cool für groß und für klein. Und er empfiehlt auch Gästen von außerhalb gern das Schloss Augustusburg. Da kann man nämlich in der Jugendherberge ganz günstig übernachten. Und auf der Burg gibt es ganz, ganz viel zu entdecken. Das kann ich auch bestätigen. Da war ich schon mal für eine Reportage über eine Erlebnistour für Familien. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Und von Jacqueline Neumann aus Bischofswerda kam noch der Tipp, das Zittauer Gebirge sich näher anzuschauen. Da hat sie schon ganz, ganz oft Urlaub gemacht und es war immer toll. Und auch da habe ich dran gedacht, wer sich das mal auf dem Fernseher anschauen will, da gibt es eine schöne MDR-Doku über den Hochwald im Zittauer Gebirge. Ja. Die heißt Dem Himmel so nah und ist noch in der ARD-Mediathek zu finden. Also ein kleiner Programmtipp noch zu.
Genau, da sieht man dann auch so, dass wenn der Morgen anfängt und der Nebel über den Feldern, das ist das, was Frau Grimm dann wahrscheinlich auch so ein bisschen sehen wird, wenn sie in der Nähe von der Bastei spazieren geht dann im Urlaub. Gut, dann für den Moment Dankeschön, Rebecca. Du schaust weiter, was bei uns bei dienstagsdirekt@mdr.de als Mail ankommt oder über unsere Internetseite sachsenradio.de. Da kann man ja, auch wenn wir dann mal in der Sommerpause sind, gerne ein paar Tipps und auch ein paar Ideen vielleicht für künftige Sendungsthemen hinterlassen. Wir hören uns später wieder, Rebecca. Und Frau Grimm, da Sie uns gleich verlassen, gibt es noch etwas, was Sie ganz gern loswerden möchten?
Erstmal bedanke ich mich ganz herzlich für die Einladung zu dieser Sendung. Und ansonsten möchte ich nur kurz erzählen, dass wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten eine Sonderauswertung für Sachsen erstellen auf Basis unserer Reiseanalysedaten. Und ich bin selbst schon ganz gespannt, was wir dort noch rausfinden. Auf jeden Fall ist es sinnvoll und wichtig, marktdatengestützte Analysen zu haben. Davon profitieren die Anbieterinnen und Anbieter und diejenigen, die touristischen Angebote entwickeln, weil sie einfach sehen, wie der Markt tickt, wie die Nachfrage tickt. Und freue mich darauf, die Daten auszuwerten und ich freue mich natürlich auch ganz besonders auf meinen privaten Urlaub in Sachsen in wenigen Wochen.
Ich frage mal Andrea Kies vom Landestourismusverband Sachsen. Sie haben ja gerade eben gehört von Bette Grimm, die wir jetzt verabschiedet haben, dass da wieder neue Zahlen kommen. Wie wichtig sind denn eigentlich für so einen Verband solche Untersuchungen? Inwiefern kann man damit steuern? Ist es mehr so eine Art Selbstbestätigung, oh, wir machen alles richtig? Oder kommen daraus auch tatsächlich neue Strategien aus solchen Untersuchungen?
Fakt ist, wir brauchen solche Datenlagen, solche Marktforschung natürlich für die Gestaltung, für die strategische Ausrichtung unseres Reiselandes. Hört sich jetzt alles sehr trocken an. Am Ende ist es die schönste Zeit des Jahres, aber natürlich, um bestimmte Trends auch aufzunehmen, dort dran zu bleiben, das ist elementar wichtig, dass wir das im Blick haben. Und insofern bin ich froh und dankbar, dass wir diese Marktforschungsergebnisse bekommen und dann auch natürlich mit den Partnern, mit den Betrieben, mit den Kommunen auch entsprechend diskutieren können und dann hoffentlich auch Dinge für Sachsen entwickeln können.
Ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen funktioniert, wie man so ein großes Schiff, einen großen Tanker steuert, dass man nicht sagt, oh, da kam jetzt gerade eine Zahl, die sagt uns, wir müssen ab morgen alles anders machen, sondern solche Strategien brauchen wahrscheinlich ein bisschen. Ne?
Strategien sind langfristig, richtig. Wir haben in Sachsen vor 2 Jahren den Masterplan Tourismus beschrieben und verabschiedet, das mit Unterstützung des Tourismusministeriums, die waren dort federführend. Aber da ist das Thema Marktforschung natürlich mit eingeflossen. Aber da sind auch die ganzen Themen, die Akteure im Land bewegen, beeinflussen, Meinungen, die Kollegen dort auch haben, mit eingeflossen. Und insofern haben wir dort die Strategie für das Reiseland Sachsen formuliert und eben auch strategische Ausrichtungen festgelegt, die vielleicht jetzt auch in andere Richtungen gehen. Das Thema Ganzjahrestourismus, Nachhaltigkeit wurde zum Beispiel angesprochen von Frau Grimm. Das Thema Nachhaltigkeit und Ganzjahrestourismus, denke ich, sind Zukunftsthemen. Das Thema Digitalisierung, also sind wir auch schon digital genug aufgestellt, um eben Buchungen, um genug Inspiration Informationen im Netz zu liefern. Das wurde thematisiert und da sind wir dran. Und insofern sind das schon Themen, die uns auch tatsächlich dann in der Arbeit bewegen und wo wir uns auch entsprechend ausrichten.
Ja. Ich sagte schon, der Landrat des Landkreises Leipzig, Henrik Reichen, ist nicht nur bei uns, weil er in der Funktion des Landrates ist, sondern Sie sind ja auch auf der einen Seite der Vorstandsvorsitzende im Tourismusverband dieser Leipziger Region. Sie sind Sprecher der Steuerungsgruppe Neuseenland. Sie hatten es vorhin schon gesagt, das ist ja so die noch recht neue Urlaubsregion hier im Umland und im LTV-Vorstand, also im Landestourismusverband, haben Sie auch zu tun. Wie sehen Sie es? Also inwiefern ist es so, dass man sagt, wir warten immer noch drauf, dass wir noch so ein paar Ideen kriegen, oder sind die Dinge eigentlich, sind die Gleise eigentlich schon gut gelegt aus Ihrer Sicht?
Naja, die Gleise sind gut gelegt, ja, aber die Trends und Entwicklungen, die verändern sich ja auch. Und insofern ist eine gute Datenlage über das, was Menschen bewegt, sich für das eine oder für das andere Tourismusgebiet zu entscheiden. Welche Dinge werden von der Infrastruktur stärker in Anspruch genommen? Welche verlieren vielleicht an Bedeutung? Und wie finden sich die touristischen Unternehmen in der digitalen Welt wieder? Das wird ganz entscheidend sein, denn mittlerweile, wir erleben das, ist es nicht nur so, dass man vielleicht, wie beim Kollegen im Interview vorhin geschildert, man ganz eng getaktet vielleicht die Points of Interest, die Sehenswürdigkeiten abarbeitet, sondern dass die Bilder und die Videos, die man dort macht, viel eher zu Hause ankommen, als man selbst von seiner Urlaubsreise. Und da findet sehr viel in der digitalen Welt statt. Und da müssen die Tourismusbetriebe offen sein, müssen das ganz aktiv bespielen, weil dort Interesse geweckt wird für Möglichkeiten, die hier bestehen. Da werden schöne Bilder erzeugt und das macht Menschen neugierig.
Ja, also der Dia-Abend, den es früher gab, wo dann die Leute gesagt haben, nächstes Jahr fahren wir da auch mal hin, das passiert jetzt quasi schon nebenbei.
Das passiert ganz nebenbei und passiert eigentlich schon während der Urlaubsreise.
Ja. Wie ist es denn im Vogtland? Könnten wir jetzt sozusagen weiterfragen, weil wir haben jetzt einen neuen Gast in der Runde. Dorina Wiesner ist bei uns, Erlebnismanagerin, Familie und Kultur im Tourismusverband Vogtland e.V. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ja, wie jetzt haben Sie so ein bisschen dieser Tourismuspolitik quasi gehört. Inwiefern ist das für Sie als jemand, der da quasi täglich damit umgeht, auch wichtig? Oder sagen Sie, Hauptsache, ich weiß, was ich meinen Gästen erzählen kann, was ich meinen Betrieben, die hier sind, sagen kann. Ich gucke gar nicht so sehr so auf diese strategischen Dinge, sondern ich bin in der Taktik hier jeden Tag unterwegs.
Natürlich sind wir nicht nur im Tagesgeschäft unterwegs, sondern beschäftigen uns tagtäglich auch mit diesen strategischen Dingen. Und als Region haben wir auch eine regionale Tourismusstrategie, die natürlich, wie Frau Kiss vorhin schon gesagt hatte, auf dem Masterplan für Sachsen mit beruht. Das ist für uns so dieser große langfristige Plan. Und natürlich haben wir dann für uns, für die Region, Teilziele heruntergebrochen, wo wir dann immer schauen, was können wir zusammen mit unseren Partnern da weiterentwickeln und bewegen. Letztendlich steht immer im Mittelpunkt dem Tourist, den Gästen, die bei uns sind, das optimale Erlebnis zu bieten, das in Erinnerung bleibt und, wie es Landrat Kreichen gerade schon gesagt hat, weiterempfohlen wird. Und das ist eigentlich die beste Werbung, die man überhaupt machen kann, um neue Gäste zu gewinnen.
Ich habe jetzt ein Wort für mich gelernt, was ich zwar schon mal irgendwann gehört hatte, aber nicht so in meinem aktiven Wortschatz. Touristiker, das sind dann quasi die ganzen Beherbergungsbetriebe, Gastronomie, kleine Parks, die irgendwas anbieten, Museen und so weiter und so fort, oder?
Die Touristiker? Ja, korrekt. Also die Touristiker, die touristischen Leistungsträger, ja genau, von der Pension über den großen Hotel, die Gaststätte, natürlich die vielen, vielen Freizeitanbieter, egal ob das der Alpaka-Wanderungsanbieter ist oder ob das ein großer Freizeitpark ist und natürlich die kulturellen Einrichtungen, Museen, Ausstellungen, genau, alle, die für Gäste, für Besucher, für Urlauber ein Erlebnis bieten.
Ja, bevor wir uns von Ihnen da jetzt ein bisschen was vorschwärmen lassen, was in Ihrer Region ist, möchte ich trotzdem nochmal wissen, was eine Erlebnismanagerin ist. Das klingt ja so ein kleines bisschen so wie betreutes Urlauben, oder was ist es denn?
Ja, das ist noch ein kleines bisschen ein neuerer Begriff, auch bei uns, sage ich mal so, im Tourismusverband. Vorher nannten wir uns Projektmanager, okay, das klingt so, wie wenn man einzelne Projekte, genau, wie wenn man einzelne Projekte abarbeitet, aber letztendlich haben wir da auch im Laufe der Erarbeitung unserer neuen Strategie festgestellt, dass es ja das tagtäglich ist, dass wir uns um die Urlaubserlebnisse kümmern und ja, was tue ich tagtäglich? Ich kümmere mich ja um dieses wunderschöne Thema Urlaub und Gäste für unsere Region zu gewinnen. Zum einen ist es die sehr intensive Zusammenarbeit mit unseren Partnern, die einen Großteil einnimmt. Man vernetzt sich, die Partner werden geschult. Wir überlegen gemeinsam, wo können Angebote kreiert und verbessert werden. Ja, und ein anderes großes Thema ist dann natürlich auch das Marketing, wo wir dann, also in meinem Fall ist es der Familienurlaub, der mein Steckenpferd ist, wo ich dann schaue, geeignete Marketingmaßnahmen auszuwählen, um das Vogtland als Familienreiseziel bekannt zu machen. Und da zählt eben wirklich alles dazu, Auswahl, Planung, egal ob das ja, klassische Berichterstattung, Magazinen ist, Social-Media-Kampagnen planen, Blogger betreuen und hierher zu holen. Ja, es ist ein sehr, sehr weites, sehr interessantes und total abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld.
Oder mit jemandem im Radio reden und dann darüber sprechen, dass das spannend ist.
Ja, das ist auch sehr schön.
Genau. Also wenn ich dann eben, Sie hatten die Alpaka-Wanderung angesprochen, dann wäre, kann ich es mir so vorstellen, Sie wissen, da hat jemand eine Alpaka-Zucht und dann sagen Sie, Mensch, wollt ihr mit den Tieren nicht mal wandern gehen? Und dann sagt er, gute Idee, ich wandere eh so gern, jetzt machen wir, ach, dann mach doch mal was und wenn du fertig hast, sag Bescheid und dann machen wir es im Prospekt irgendwie toll. Kann man sich so vorstellen?
Ja, also in der Regel hat natürlich ein Anbieter
schon die Idee selbst.
Meist schon vorher den Gedanken gehabt, dass er jetzt Alpakas züchten möchte. Mhm. Das ist jetzt, sage ich mal, gerade so ein bisschen so ein Trendthema der letzten Jahre geworden mit dem Alpakas und die Züchter haben dann irgendwann festgestellt, okay, ich gehe mit denen spazieren, warum nehme ich nicht einfach noch ein paar Leute mit? Weil das ist ja wohltuend, ja, Tiere wirken sich ja stresssenkend aus, solche Spaziergänge, ja. Und so hat sich das zum Beispiel entwickelt, dass das eben auch für Gäste, für Urlaubsgäste mit bekannt gemacht wird. Ja, und da haben wir mittlerweile, ich meine, 6 oder 7 Anbieter in der ganzen Region. Ja, und die sind gut gebucht. Bei manchen kann man auf der Alpaka-Weide mit übernachten und Fotoshootings damit machen. Ja, einfach, ja.
Okay, wir haben Bilder im Kopf. Alpaka sind die freundlichen Lamas, habe ich es mir gemerkt. Ne? Das sind so die, die ein bisschen niedlicher gucken. Ansonsten ziemlich ähnlich sind. Okay, aber abgesehen davon, jetzt haben Sie schon von was geschwärmt. Was sind denn noch so Dinge, von denen Sie sagen, dass man verbindet bestimmte Dinge ja immer mit dem Vogtland? Wahrscheinlich erstmal, es gibt auch diesen schönen Spruch oder beziehungsweise so eine Grafik, die in allen Ihren Mails drunter ist. Da steht Vogtland, Sinfonie der Natur. Da höre ich natürlich erstmal schon den Wald trapsen so ein bisschen und auf der anderen Seite denke ich vielleicht auch dran, ach, da ist ja auch noch so dieser ganze Musikinstrumentebau noch mit drin, vielleicht spielt das ja sogar eine Rolle. Also ich habe da schon mal so 2 Bilder, ne? Natur und eventuell noch so ein paar Musikinstrumente, aber es ist ja noch viel mehr wahrscheinlich.
Ja, so ist das. Unsere Claims sind von jeder Natur. Der bindet natürlich schon 2 Steckenpferde ein, die bei, für die das Vogtland bekannt ist, für unsere schöne Natur. Wir haben wahnsinnig schöne Wälder, in denen man wirklich ganz in Ruhe, ohne auf Kilometer jemanden zu begegnen, da wandern kann oder auch Radfahren kann. Das ist das eine, entlang von Flüssen, entlang von Talsperren. Das ist schon mal das eine von der Sinfonie, natürlich der Musikinstrumentenbau. Das ist eine über 350 Jahre lange Tradition, die in der Region um Markneukirchen und Klingenthal eine große Rolle spielt. Dort kann man in ein Erlebniszentrum gehen, kann wirklich der Geigenbauer Meisterin über die Schulter schauen, wie so ein Instrument entsteht. Und das ist natürlich kulturell sehr bedeutsam für die Region. So, und das Ganze drumherum ist ist natürlich aber jetzt nicht nur für Naturgenießer oder für die kulturell Interessierten interessant, sondern, jetzt komme ich wieder auf mein Steckenpferd, für die Familien sehr, sehr toll. Wir haben auf kleinem Raum eine Fülle von Familienattraktionen und das ist gerade das Schöne, man hat keine langen Wege, man hat hier wirklich im Umkreis von 30 Kilometern den Freizeitpark, die Drachenhöhle, eine Falknerei, wir haben eine Skisprungschanze und das sind eben so tolle Erlebnisse, die man dann auch mitnimmt als Urlauber und garantiert weitererzählt. Also wenn man einmal sich gefühlt hat wie ein Skispringer und dieses Prickeln hat, was es bedeutet, da oben zu stehen, das vergisst man erstmal eine ganze Weile nicht. Und das macht es aus, wirklich diese Kombination, dieser Mix aus Natur, Spaßattraktionen und Kultur.
Dann würde mich noch interessieren, wie so dieses Miteinander ist. Auf der einen Seite in den Regionen, jetzt weiß man ja, das Vogtland, da ist dann um die Ecke dann irgendwo das Erzgebirge. Mal will man das gar nicht wissen, aber manchmal ist das ja dann doch für den außenstehenden Touristen ziemlich nah beieinander. Tschechien hatten wir dann in der Nähe, ne? Das ist alles nicht so weit. Das Thüringer Vogtland ist um die Ecke. Wie funktioniert das dann? Ist man so, dass man sagt, wir sind da Konkurrenz oder ist man doch auch so, dass man ein bisschen Hand in Hand arbeitet?
Auf jeden Fall Hand in Hand. Also das ist schon über Jahre so. Es gibt tolle Kooperationen ja sogar mit unseren Nachbarregionen, wenn ich jetzt nur mal als ein Beispiel den Kammweg Erzgebirge Vogtland nenne. Ne? Also der geht ja weit, also wir liegen so genau zwischendrin, der geht bis rüber in Thüringer Wald und wir als Region bestehen ja auch aus dem Sächsischen und dem Thüringer Vogtland. Unser Verband vermarktet die Gesamtregion. Und wir sehen das gar nicht als Konkurrenz, weil das ist ein ganz tolles partnerschaftliches Miteinander. Wir haben einen regelmäßigen Austausch auch mit den Kollegen aus den anderen Mittelgebirgs oder anderen Regionen und das ist ein sehr schönes Miteinander.
Okay, ich vermute jetzt einfach mal, auch wenn ich Sie nicht sehe, Frau Kiss hat die ganze Zeit genickt, denke ich mal.
Genau so. Ich nicke die ganze Zeit mit und freue mich, weil die Aussagen tatsächlich, weil ich die nur bestätigen kann. Und Dorina Wiesner ist eine Profifrau im Vogtland. Der Tourismusverband hat sich in den letzten Jahren richtig toll aufgestellt und die Kooperation mit Thüringen, die trägt Früchte. Und macht das Reiseland insgesamt oder die Reiseregion insgesamt stärker. Auch die gemeinsame Produktgestaltung mit dem Erzgebirge, weil der Gast kennt nun mal keine Grenzen, egal ob Ländergrenzen oder Regionalgrenzen. Ja. Er nimmt die Angebote insgesamt wahr und bewegt sich dementsprechend auch, ne?
Der sucht sozusagen die Honigtöpfe und da ist es ihm eigentlich egal, wo dann jetzt quasi die Landkreisgrenze an ist. Ich schaue mal den Landkreis von Leipziger Land an, da ist es ja wahrscheinlich ähnlich. Sie sind ja sowieso in dem regionalen größeren Verband mit drin und haben ja schon in diesem Regionalverband nicht nur den einen Landkreis, sondern da ist Nordsachsen mit drin, da ist Mittelsachsen mit drin, da sind wir ja schon mal in einem größeren Bereich. Und da wird es wahrscheinlich auch so sein. Ne? Ich gehe als Tourist, wenn ich sagen würde, mich interessiert jetzt mal Italien oder Frankreich, da würde ich jetzt auch nicht sagen, welches Arrondissement, wo hört es denn auf, wo muss ich denn nicht mehr weitergehen und macht man ja nicht, sondern man schaut sich einfach an, gibt es da irgendwas, was mich interessiert, ein Museum, eine schöne Landschaft oder.
Genau, so ist das. So ist das auch in der Region Leipzig. Historisch entstanden im Übrigen aus drei verschiedenen touristisch gewachsenen Strukturen. Dem Heideland im östlichen Teil, die Dahlener, die Dübener Heide, ist ja vielen auch ein Begriff. Entlang der Mulde das sächsische Burgenland mit vielen bekannten historischen Schlössern und Burgen und ganz neu in der Entwicklung, touristisch neu in der Entwicklung des Leipziger Neuseenland. Diese drei Regionsvereine haben sich zusammengetan, um schlagkräftig die Region Leipzig zu bewerben. Und da ist es im Grunde eine Gemeinschaftsleistung und es schaut nicht jeder auf seinen eigenen Kirchturm, sondern man schaut schon, der eine hat starken Beherbergungsbetrieb, einen Campingplatz, bei dem anderen sind andere touristische Dienstleister und in diesem Netzwerk arbeiten wir da gut zusammen, in der Vermarktung übrigens auch sehr stark und seit vielen Jahren mit der Stadt Leipzig, denn die Region gemeinsam zu bewerben macht durchaus Sinn. Wenn ein Gast in Leipzig ist, dann schaut er auch über die Stadtgrenze hinaus, wenn er Aktivitäten sucht, natürlich auch gern andersrum, wenn er ein bisschen ruhiger wohnen will, dann sucht er sich sein Hotel im Umland und schaut dann für die Stadterlebnisse in die Großstadt und sowohl national wie aber auch über die Hauptherkunftsländer, also es sind ja die beiden benachbarten Länder, Tschechien und Polen, aber auch Richtung Holland zu schauen, macht durchaus Sinn. Und für die Region gemeinsam zu werben in dieser schon angesprochenen Strategie der Tourismus-Marketing-Gesellschaft, aber auch ganz speziell als Region Leipzig, und da ist ja Leipzig bundesweit, europaweit ein sehr bekannter Name. Mhm. Und auf diese Marke touristisch zu setzen, macht durchaus Sinn und macht darüber eine einzelne Gemeinde- oder Landkreisgrenze durchaus Sinn.
Ja, jetzt gehen wir gleich noch ein Stückchen weiter, weil wir sind jetzt in Oberwiesenthal wahrscheinlich. Wenn alles funktioniert hat, ist uns jetzt ebenfalls über eine technische Leitung Jens Ellinger zugeschaltet vom Eldus Ressort. Hallo, Herr Ellinger.
Ja, hallo aus Oberwiesenthal.
Wunderbar. Sagen Sie uns kurz mal, was das Eldus Ressort, was das ist. Das klingt ja auf jeden Fall, das Ressort klingt ja schon mal so, wie das ist ein Hotel mit mindestens zwei Häusern. Ich untertreibe.
Ja, also ursprünglich hatten wir mal den Namen Ferienpark im Konzept, und als dann diese Begrifflichkeit etwas inflationär wurde, haben wir uns dann wirklich nochmal den Namen geändert zu Eldus Ressort. Das ist Familie Ellinger, und unsere Tochter hieß damals noch Duske, und dieser Begriff L und Dus ist dann Eldus geworden. Damit ist es klar, es ist ein Familienunternehmen. Und es hat schon wirklich Ressort-Charakter. Das heißt, wir haben nicht nur Häuser, wo man wohnen kann, Apartments, Ferienapartments, sondern wir haben auch einen Ponyhof, wir haben einen Spa-Bereich, wir haben Gastronomie, wir haben eine Indoor-Spielscheune. Also, wie man sich das so vorstellt, es ist nicht nur ein Hotel, sondern es ist eine Kombination aus vielen Apartments und Freizeiteinrichtungen.
Wie groß insgesamt muss ich es mir so vorstellen? Also Sie haben schon gesagt, Oberwiesenthal ist der Ort. Und wie viele Leute passen da so rein, wenn sie voll belegt wären?
Also normal haben wir um die 500 Betten, die wir mit Gästen befüllen können. Aber wir hatten auch schon mal eine Sportveranstaltung, wo wir Kinder und Jugendliche bei uns hatten. Da waren es über 600.
Okay, also da wurde nochmal aufgebettet, wie man so schön sagt. Richtig.
Genau, wir haben ja in den Apartments neben den Schlafzimmern auch Wohnräume, und diese Sofas oder Couchgarnituren kann man dann auch zu einem vollwertigen Bett noch aufbetten, wie wir sagen, und das kommt nochmal 200. Wir haben insgesamt 120 Apartments, und dann kommen nochmal so um die 200 mögliche Betten dazu, aber im Grunde nach sagen wir immer so, um die 450 Personen können maximal bei uns beherbergt werden.
Ja, also auf der einen Seite ist es schön, mal was über das Ressort direkt zu erfahren. Vielleicht der Grund, warum Sie in der Sendung sind, ist nicht nur, dass Sie selber eben ein Betreiber sind und dadurch natürlich auch die, ich sag mal, die Hoffnungen, die Wünsche, die Sorgen und die Nöte wahrscheinlich uns ganz gut beschreiben können. Auf der anderen Seite sind Sie, glaube ich, auch über den eigenen Betrieb hinaus daran interessiert, dass der Tourismus funktioniert in der Gegend, oder?
Ja, das ist völlig normal. Also ich sage immer liebevoll, ich glaube nicht, dass ich in der näheren Umgebung von Oberwiesenthal so eine große Investition getätigt hätte. Da ist schon der Standort Oberwiesenthal für uns ganz entscheidend gewesen. Oberwiesenthal ist seit Jahrzehnten eine Tourismushochburg, schon zu DDR-Zeiten. Und das hat sich nach der Wende natürlich nicht verändert. Im Gegenteil, es war sicherlich nach der Wende etwas komplizierter. Der Feriendienst zu DDR-Zeiten hat die Häuser hier vollgemacht. Dann kam der große Einbruch. Alle waren froh, auch mal woanders hinfahren zu können, zum Skifahren oder zum Wandern. Aber das hat sich dann im Laufe der Jahre wieder verändert. Und es kommen jetzt auch mittlerweile wieder viele, die die Welt jetzt gesehen haben und sagen, dort, wo wir zu Kinderzeiten waren, wollen wir auch als Senioren wieder mal hinkommen. Also insoweit ist Oberwiesenthal schon ein sehr wichtiger Standort, vor allen Dingen für den Wintersport, aber auch für den Ganzjahrestourismus. Deswegen haben wir uns, auch meine Frau und ich, entschieden, hier die Investitionen nach der Wende auch zu aktivieren.
Ja, da sprechen Sie was an. Ist ja wichtig, dass so eine Wintersportregion, sagt man so, im Sommer nicht einfach nur brach liegt. Da muss auch Dinge passieren. Das heißt, da werden Ideen entwickelt, ja auch von den Verbänden, von den Playern insgesamt. Aber da müssen Sie auch als derjenige, der es anbietet, auch ein paar Ideen mitbringen, oder?
Na, auf jeden Fall. Also sich nur auf, sag mal, die helfende Hand der Öffentlichkeit, der Kommune oder dem Land, dem Freistaat oder den Landkreis zu verlassen, ich glaube, da wäre man verlassen. Die Kollegen geben natürlich unheimlich viel Mühe, die Unternehmen oder die Unternehmer zu unterstützen mit Fördermitteln und anderen Möglichkeiten, wie man Unternehmen im touristischen Bereich unterstützen kann. Aber letzten Endes liegt es am Unternehmer selbst oder an der Unternehmung selbst, mit Ideen und mit marktgerechten Angeboten zu punkten. Und wir haben uns speziell im Eldesressort auf die Zielgruppe Familie konzentriert und vor allen Dingen um die Wetterunwägbarkeiten, die es ja nun mal gibt. Es ist nicht immer Schnee, es ist nicht immer Sonne, es gibt auch mal zum Glück Regentage, aber für den Urlaub ist das nicht immer so angenehm. Wir haben vor allen Dingen auf das Wetterunabhängige gesetzt und haben aus diesem Grund auch Angebote geschaffen, wie gesagt, ein Ponyhof, also wo man reiten kann mit kleinen
Pferden. Das ist auch eine Reithalle direkt, ne, wo man dann wetterunabhängig ist.
Das ist eine Reithalle, wo auch die Ponys gleich untergebracht sind, sodass man alles komplex zusammen hat. Wir haben eine fast 1000 Quadratmeter große Spielhalle, das heißt also nicht, wo man Karten oder zockt, sondern wo man Klettergerüste hat und Trampolin und Bällebad. Also das ist ein Paradies für kleine Kinder vor allen Dingen. Und das muss man wetterunabhängig machen, gerade hier auf 1000 Meter Höhe. Kann es immer mal passieren, dass das Wetter umschlägt. Und da will ich nichts dem Zufall überlassen. Und deswegen haben wir uns auch für wetterunabhängige Angebote entschieden.
Ja, ich hatte auch so Familienressort. Frau Kiss wollte, glaube ich, was sagen.
Genau, ne, das ist das ganze Thema Ganzjahrestourismus, worauf der Freistaat eben setzt oder das Reiseland setzt, dass wir hier auch zukünftig investieren wollen und dort auch mehr Angebote entwickeln wollen. Also im Seenland, wenn die Sonne scheint, ist alles schön, aber was macht man eben an Regentagen? Also dort quasi dort auch entsprechende Angebote zu schaffen, zu sensibilisieren. Wie gesagt, in der Sächsischen Schweiz kann man wunderbar jetzt wandern, aber im Winter vielleicht schlechter, aber da sind die Akteure eben dabei, eben explizit auch an einem Winterprogramm zu arbeiten. Und Jens Ellinger tut das in seinem Ressort, dass er eben sagt, also bei uns kann man das ganze Jahr über einen tollen Urlaub verbringen, auch wenn Frau Hollemann nicht liefert oder eben im Sommer vielleicht zu viel Regen kommt.
Okay. Eins, was mir aufgefallen war, ich hatte auch gesehen, Familienressort, ach, alles nur für Kinder, und bin dann auf irgendwas gestoßen, so ein Angebot, wo sie sagen, ja, die Eltern sind uns auch wichtig. Man kann zum Beispiel bei ihnen als Elternpaar so einen schönen zweisamen Abend verbringen, so eine Art Candlelight-Dinner, und das Kind wird in der Zeit weiterhin betreut und man kriegt es dann zur Nachtruhe wieder. Ist das so? Habe ich das richtig verstanden?
Na, wenn möglich, noch ein bisschen früher als zur Nachtruhe. Aber
ja, ich meine aber, dass die Eltern für sich mal so einen schönen Abend auch haben.
Richtig. Also als gutes Familienressort ist es, glaube ich, Standard, dass man eine Kinderbetreuung auch mit anbietet. Und gerade wir im Verbund mit der Familienhotelgruppe haben uns da auf die Fahnen geschrieben, dass Urlaub auch mal von Kindern möglich sein muss im Urlaub. Das heißt, wir haben eine Kinderbetreuung, man kann also die eigenen Kinder für eine gewisse Zeit am Tag in die Kinderbetreuung abgeben. So kann man kann sich das vorstellen wie so ein kleiner Kindergarten oder eine Kinderkrippe. Und in der Zeit kann man selber den Spa nutzen oder wandern oder Skifahren, und nach 3, 4, 5 Stunden am Tag des eigenen Relaxens kann man dann sich wieder die Kinder sozusagen in die Familie zurückholen. Und das machen wir auch zu speziellen Terminen auch abends. Das heißt, da haben wir unsere Kinderbetreuung tatsächlich bis 21 Uhr möglich. Wenn ich gerade an Weihnachten oder Silvester denke, da ist das sogar noch länger. Also insoweit bieten wir die Möglichkeit an, dass auch Eltern sich mal ganz ohne Kinder relaxen können.
Wunderbar. Dann braucht man natürlich auch ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für sowas. Wie viele Leute arbeiten in dem Ressort?
Ja, das ist natürlich ohne Mitarbeiter oder Mitarbeitenden kann man natürlich so ein Ressort überhaupt nicht bestreiten. Die Familie Ellinger besteht aus 3 Personen. Das wäre vermessen, wenn wir das alles alleine machen würden. Aber wir haben uns über die Jahre einen sehr, sehr guten Mitarbeiterstamm angeeignet, indem wir ganz nach vorne denken und übertariflich bezahlen. Ich glaube, unsere Mitarbeiter haben noch nie den Chef mal schreien hören, zumindest vielleicht mal vor Freude, aber nicht, um irgendwelche Dinge durchzusetzen. Also unsere Mitarbeiter ist eigentlich das pure Gold, was wir haben. Ohne die würde das nicht gehen. Und wir haben in unseren Diensten mit Festanstellungen und Aushilfen Studenten und Lehrlinge so um die 150 Personen.
Okay, und Sie suchen weiter. Ich habe mal auf der Webseite geguckt, Kochköchin-Mensch ist dann auch. Also das heißt, Sie sagen da auch, wir gucken unabhängig von der Person und sind da sehr modern unterwegs. In der Sauna auch, da kann man auch bei Ihnen als Saunameister anfangen. Buchhaltungsservice ist gesucht. Skikindergarten wird demnächst wieder eine Rolle spielen. Also da machen Sie eine ganze Menge. Und auch wenn man als Azubi oder als Praktikantin, Praktikant zu Ihnen kommen will, findet man, glaube ich, auch genügend Möglichkeiten.
Genau, also wir sind einer der wenigen Betriebe, leider bilden nicht allzu viele mehr aus. Wir haben uns gesagt, wir müssen ausbilden. Wir brauchen junge Menschen in unseren vier Wänden. Teilweise bildet man natürlich auch ein bisschen für den Markt mit aus, aber das lässt sich nicht immer verhindern. Aber grundsätzlich suchen wir.
Die sagen dann, der Chef schreit zu wenig.
Menschen. Bitte?
Die sagen wahrscheinlich, der Chef schreit zu wenig. Ich muss nach der Ausbildung in meinen anderen Betrieb.
Nein, aber es ist nun mal so, wenn ein junger Mensch 3 Jahre bei uns eine Ausbildung genossen hat, können wir nicht jeden übernehmen. Das ist natürlich auch klar. Und da freuen wir uns natürlich, wenn dann in der Umgebung, auch hier im Erzgebirge, im näheren Umkreis, Arbeitgeber dankend die Lehrlinge dann auch mit in ihren Unternehmen beschäftigen. Aber trotzdem, es muss ja eine Möglichkeit geschaffen werden, dass junge Menschen in der Region ihre Ausbildung genießen können. Das Angebot an Lehrstellen ist im Erzgebirge natürlich nicht ganz so breit aufgefächert, vielleicht wie in einer Großstadt. Aber wir sind froh, wenn wir Menschen ausbilden dürfen, die aus der Region kommen, die auch das Herz an der richtigen Stelle haben und oder am richtigen Fleck haben. Und das merken unsere Gäste natürlich, ob das ein gekünsteltes Lächeln ist oder ob das tatsächlich von Herzen kommt. Und da sind wir sehr stolz, dass wir da eine Mitarbeiter-Crew haben, die wirklich, das bestätigen uns zumindest die Gäste sehr häufig, die merken, dass das mit Herz zur Sache geht und deswegen freuen wir uns, dass wir auch junge Menschen gewinnen können, die dann diesen Weg mitgehen wollen.
Ja, Frau Wiesen, die Frage an Sie, wenn Sie Ihren Bereich anschauen, Vogtland insgesamt, wie sieht es da mit der mit dem Arbeitskräftesituation aus, sagen die Betriebe, die Touristiker, oh mein Gott, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Leute hier, die in diesem Bereich arbeiten oder funktioniert es gerade alles gut?
Ist auf jeden Fall so, dass die touristischen Betriebe Fachkräfte und auch Nachwuchssorgen haben. Die tun natürlich sehr viel dafür. Es wird mit verschiedenen Institutionen zusammengearbeitet. Und man schaut, dass man diese touristischen Berufe den jungen Leuten nahe bringt. Aber ja, tatsächlich, das sind große Sorgen, die viele unserer Partner beschäftigt.
Ja, Frau Kiss.
Ja, nee, ist ein ganz großes Thema, was uns als Verband seit insgesamt 5 Jahren auch beschäftigt. Wir haben dazu gemeinsam mit Unternehmen, mit den Kammern, mit dem Tourismusministerium, mit Unterstützung des Landes eine Initiative gestartet, Tourismustalente gesucht, wo wir einmal die Möglichkeiten aufzeigen, wo kann man welche Ausbildung machen, welche Ausbildungsberufe gibt es im Tourismus, welche Wege kann ich da beschreiten. Es ist ein schönes Thema, es ist Tourismus damit und Urlaub, damit können viele was anfangen und aber auch Studienmöglichkeiten, also dass wir da auch mit den Hochschulen zusammenarbeiten. Genau, wir wollen einfach zeigen, welche Möglichkeiten gibt es beruflich im Tourismus, welchen Weg kann ich einschlagen. Und dazu gehören auch solche Betriebe wie Jens Ellinger mit dem Eldus, wo wir ganz konkret dann auch Stimmen von Auszubildenden einfangen und zeigen, was bedeutet es, im Tourismus zu arbeiten und ja, macht es Spaß, wo liegen die Herausforderungen, also da auch relativ nah an den Unternehmen dran sind. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass wir da ganz viele Unternehmen haben, die wir da einfach auch ein Stück weit mit in Szene setzen, die sich eben wie die Familie Ellinger dort auch einsetzen, weil es eben tatsächlich auch eine Herausforderung ist, auszubilden. Ne?
Ja, genau. Herr Ellinger, bevor ich mich auch bei Ihnen bedanke und Sie verabschiede, habe ich doch noch ein kleines bisschen Wasser, was ich in den Wein kippen muss, weil ich habe irgendwo in der Recherche, wo ich dachte, was ist denn das, Eldus Ressort, such mal, einen Artikel gefunden, der ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass eigentlich ein Ressort geplant war am Bärwalder See, also so eine Art Eldus 2. Wie ist denn da der Stand?
Wenn Sie das mit Wasser in den Wein gießen meinen, also dann sollten Sie lieber das Wasser draußen lassen. Also das Projekt Bärwalder See ist für das Eldus-Ressort noch nicht gestorben. Mhm. Wir haben nur tatsächlich bei der Planung, wir waren schon bis zur Planphase 2, dann aber festgestellt, kurz vor Einreichung der Bauunterlagen zur Baugenehmigungsbehörde, dass aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation, finanztechnisch und so weiter, Kreditwesen, Zinsen, Förderung, dass wir erstmal einen Schritt zurückgehen mussten. Uns hätte das möglicherweise zum damaligen Zeitpunkt vor 2 Jahren vielleicht doch zu viel Risiko bedeutet. Wir haben jetzt das Projekt etwas, ich nenne es mal vorsichtig, geschliffen, das heißt etwas kleiner in der Planung. Und es wird, ich will da noch nicht allzu euphorisch drüber reden, aber ich glaube, wir sind jetzt näher an der Realisierung eines, nennen wir es mal, kleineren Ressorts als vielleicht noch vor 2 Jahren. Ich bin da sehr optimistisch und lassen Sie sich mal überraschen, was da noch kommt.
Okay, ich sehe gerade Gedanken durch den Kopf von Herrn Greichen überlegen, wenn der Bärwalder See Nein sagt, haben wir noch irgendwo Platz an einem der Leipziger Seen, wo wir sowas gebrauchen könnten. Wahrscheinlich, das sind ja alles Dinge, die kann man nicht so schnell, ne? Da muss man sich wirklich Gedanken machen, wie viel Fragen, also wie viele Leute habe ich, die dann auch herkommen, wie viel nutzen das dann, was habe ich an anderen angeboten, ne?
Ja, das Schöne ist, gilt für das Lausitzer Seenland wie für das Leipziger Neuseenland, die Entwicklung ist ja noch nicht am Ende. Auch bei uns im Leipziger Neuseenland, wir haben vor wenigen Tagen die Entwicklung am Nordufer des Zwenkauer Sees, die liegt aktuell bei der Verantwortlichkeit in der Stadt Leipzig, erlebt. Dort ist die baurechtliche Grundlage dafür gelegt worden, dass dort ein Ferienhausgebiet entstehen kann. Ein bisher vollkommen unberührter Bereich, der seiner Entwicklung entgegensieht. Wir werden nach Ende des Auslaufens der Braunkohlegewinnung, wir haben ja noch einen aktiven Tagebau, auch in den 30er Jahren neue Bereiche entwickeln können am dann vorhandenen Peresser See. Also die Entwicklung geht spannend weiter und das ist ja das Schöne auch am Tourismus, dass man immer wieder schöne Geschichten erzählen kann.
Ja, auch wenn manches nicht funktioniert, weil wenn wir einmal bei den Leipziger Seen sind, haben wir ja diesen wunderbaren Kanal, der leider nicht ganz funktioniert.
Genau, auch das gehört dazu, mit anzusprechen. Die Entwicklung gerade am Stürmtaler Kanal zwischen den beiden Seen, Markkleeberger und Stürmtaler See, ist ja enorm ins Stocken geraten durch die Sperrung des Kanals, aus Sicherheitsgründen absolut nachvollziehbar. Und jetzt ist es erforderlich, dass alle Beteiligten, wenn Dinge mal kaputt gehen, das ist die Dinge halt reparieren, wieder instand setzen, denn eine ganze Reihe Tourismusbetriebe haben an beiden Seen investiert, die Schiffsreederei hat investiert, Ferienpark am Markkleeberger See hat investiert, das Lagovida am Stürmtaler See, mit der Gewissheit, dass diese Infrastruktur des Kanals ja schon eine Besonderheit, die beiden Seen da miteinander zu verbinden über eine kleine Schleuse, dass die wiederhergestellt wird.
Ja, weil es ist ja nicht ganz profan, weil die Gefahr, die Drohkulisse ist ja, weil die Seen unterschiedlich hoch sind, wenn dann plötzlich so ähnlich ist, wenn wirklich eine Schleuse, genau, wo man es kennt, in irgendwelchen Flüssen, dann würde ja auch eine Flutwelle kommen und das wäre tatsächlich dramatisch. Und Sie sagten es gerade, dieser Verbund ist ganz wichtig. Im Lausitzer Seenland war ja gerade ganz aktuell jetzt der Seenverbund eröffnet worden. Also da passieren viele Dinge und insofern sind wir mal gespannt, Herr Ellinger, wann wir dann Neues vielleicht vom Eldus hören. Aber erstmal danke an Sie und Dankeschön auch an Frau Wiesner, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mal so aus Ihren Regionen mit beizutragen, wie es mit dem Tourismus, wie es den Touristikern, wie wir jetzt gelernt haben, dort geht. Dann Dankeschön, Frau Wiesner, ja. Dankeschön, Herr Ellinger.
Vielen Dank.
Wir haben uns zu bedanken. Herzlichen Dank.
Das Thema Erholung selber, wie das eigentlich funktioniert, darüber müssen wir noch sprechen. Klaus Wentsche ist mein Gesprächspartner. Er hat in Dresden Psychologie studiert, später an der TU dann seinen Doktor gemacht und ist jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dresden. Und er ist ein gefragter Experte zum Thema Erholung. Warum dieses Spezialgebiet nun gerade an dieser Behörde eine wichtige Rolle spielt, habe ich ihn als erstes gefragt, als wir uns zum Interview getroffen haben.
Das hat den Hintergrund, dass wir ja eine regulierende Behörde sind, aber auch Forschung machen zum Thema eben Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit. Und hier das Arbeitszeitgesetz eine große Rolle spielt, also wie lange darf ich arbeiten. In dem Zusammenhang spielt auch die Erholung eine Rolle. Und das Bundesurlaubsgesetz gibt es auch. Also wir haben auch Regeln dazu, wie und wann wir Urlaub machen müssen im Jahr. Und alles das hat natürlich auch mit der Gesundheit der Beschäftigten zu tun.
Und da ist so die Frage, man ersehnt den sich ja ganz oft. Und dann hat die eine oder andere hinterher das Gefühl, also so richtig erholsam war es dann irgendwie doch nicht. Woran könnte das liegen? Was sind denn so die größten Fehler, die wir als Arbeitnehmer machen, dass wir unseren Urlaub gar nicht so richtig gut einsetzen können?
Also das erste ist so ein Missverständnis, dass man, und da war ich sehr erstaunt, als ich das erste Mal selber untersucht habe in einer Überblicksarbeit mit ein paar Kolleginnen und Kollegen, dass man denkt, der Urlaub bringt tatsächlich so viel für die Erholung. Und wir haben festgestellt, der Effekt auf das Wohlbefinden der Beschäftigten ist ist ungefähr so stark wie der von täglichen Arbeitspausen. Also das hat mich schon verwundert, dass täglich Pause machen eigentlich genauso effektiv ist wie zwischen 23 Tage waren es, die wir da in der Studie hatten, Urlaub machen. Und dann hat man festgestellt, dass es natürlich viele Erfolgsfaktoren für den Urlaub gibt, damit er noch besser erholsam wird. Aber es gibt auch ein paar Risikofaktoren. Einen, den man festgestellt hat, ist zum Beispiel das Arbeiten in der Urlaubsphase. Also manche Beschäftigte arbeiten tatsächlich, die checken weiter ihre Mails oder nehmen Anrufe an. Dann wurde auch festgestellt, die Urlaubsvorbereitung spielt auch eine Rolle. Also wie kann ich denn meine Arbeit an andere Beschäftigte vielleicht übergeben? Wie plane ich den Einstieg dann nach dem Urlaub? Und das war auch faszinierend. Wir haben nämlich festgestellt, dass nach so einem Urlaub eine Woche danach eigentlich schon wieder alles weg ist. Also man nennt das Fade-out-Effekt. Ja, die Hoffnung ist, Urlaub bringt viel, aber der Effekt ist nicht so groß und er ist schnell wieder weg.
Das, was in der Kaffeeküche dann gerne besprochen wird und dem Motto, oh, ich könnte schon wieder Urlaub machen, so nach einer Woche, ist dann also nicht nur sowas Gefühltes, sondern da gibt es tatsächlich eine gewisse wissenschaftliche Evidenz.
Da gibt es Evidenz dazu. Also wir haben so eine Meta-Analyse, heißt das, da versucht man die Effekte aus ganz vielen Studien zusammenzufassen. Und parallel haben wir dann später festgestellt, als unser Artikel dann veröffentlicht war, gab es eine Gruppe in den USA, die haben das auch gemacht und die haben noch ein paar mehr Studien gefunden als wir und die kamen eigentlich aufs gleiche Ergebnis. Und das Gleiche gilt zum Beispiel auch für den Urlaubsort. Wir sehen uns ja alle danach, möglichst weit wegzufahren, Abstand zu gewinnen, zur Arbeit. Da hat man auch festgestellt, die Effekte sind gar nicht so stark, wie man vermuten würde. Und ich habe das erste Mal so in der Corona-Zeit mir mal eine Studie angeguckt gehabt und da haben die das genau verglichen. Wir waren ja gezwungen, unseren Urlaub dann auch noch zu Hause zu verbringen. Und da hat man festgestellt, der Effekt ist eigentlich genauso groß, wenn ich zu Hause bleibe, wie das Wegfahren. Das kann ja nur daran liegen, dass dieses Wegreisen natürlich auch aufwendig ist. Und das kann natürlich den Erholungseffekt dann auch reduzieren.
Genau, jetzt haben Sie das Wort selbst benutzt. Stressabbau ist ja so ein Ziel für Pause, aber eben auch für den Urlaub. Und wenn dann Stress dort hineinkommt, dann ist eben dieser Effekt wahrscheinlich schwieriger darstellbar.
Genau. Und dann hat man sich damit beschäftigt, welche Tätigkeiten sollte ich im Urlaub ausführen. Und da kam interessanterweise raus, also Sommerurlaub ist bei mir jetzt persönlich auch natürlich mit Entspannen am Strand verbunden, aber auch zum Teil eben so Aktivurlaub, Wandern, Radfahren und ähnliches. Und man hat festgestellt, so diese passiven Tätigkeiten, das Faulenzen, haben tatsächlich keinen Effekt auf das Wohlbefinden im Urlaub und danach. Während körperliche Ausgleichstätigkeiten, also Wandern, Baden gehen, Sport machen und vor allem auch soziale Tätigkeiten einen sehr hohen Erholungseffekt haben. Mhm. In der Erholungsforschung kam man dann auf den Trichter irgendwann, dass vielleicht die Aktivität gar nicht so entscheidend ist, sondern das, was wir dabei erleben, und hat dann zentrale Erholungserfahrungen postuliert. Und von denen sind am wichtigsten das Abschalten können von der Arbeit, aber auch, und das finde ich ganz entscheidend, ein Gefühl der Kontrolle haben. Und da haben nun einige Urlaubsforscher gesagt, okay, ich müsste mir eigentlich in so einer Urlaubsphase auch Zeit für mich selber nehmen, sogenannte Me-Time. Und das wurde inzwischen auch gezeigt, dass das ganz gut ist, ne? Wenn man jetzt in Gruppenurlaub macht, dass man sich ab und zu mal rausnehmen soll und dann vielleicht auch im Familienurlaub mal absprechen, wer hat mal wann Zeit für sich, auch ohne Kinder. Und eine Sache, die ich auch ganz spannend fand aus den Studien, ich habe mich mit einer Kollegin, die da viel dazu geforscht hat, sie arbeitet in den Niederlanden, mal ausgetauscht und sie hat erzählt, sie haben in ihren Studien immer gefunden, das Wichtigste ist eigentlich Spaß haben im Urlaub und das bedeutet ja für jeden was anderes. Das kann Sport sein, Austausch, kulturelle Dinge genießen. Das wäre meine Empfehlung, sich überlegen, wo kann ich Kraft tanken, wie kann ich im Urlaub tatsächlich Spaß haben, um mich gut erholen zu können.
Raus aus dem Alltag und die Stressoren, also möglichst den Computer nicht mitnehmen, die E-Mails sein lassen. Und das hatten Sie vorhin kurz angesprochen, das ist wahrscheinlich auch etwas, was ich managen muss, was ich lernen muss, dass ich eben diese Phase der Übergabe meiner Arbeit, bis ich endlich in den Urlaub kann, dass ich das irgendwie so organisiere, dass das nicht so eine schlagartige, wie mit der Axt abgehackter Moment ist. Ne? Also bis 16.59 Uhr am Freitag muss ich noch schnell alles erledigen, weil 17 Uhr ist Feierabend und dann geht aber schon am Samstag der Flieger von mir aus. Das ist auch nicht so erholsam, ne?
Das ist genau richtig, wie Sie es gesagt haben. Man sollte also versuchen, erstmal in der Vorurlaubswoche möglichst auch auf Arbeit Stressoren vermeiden. Also nicht die Deadlines bis kurz vor knapp schieben, sondern die Zeit dann echt auch nutzen, Übergaben von Arbeit, wenn das eben möglich ist, zu gestalten. Und den Urlaub tatsächlich eben auch vorzubereiten, weil gerade dieses so abrupte dann in den Urlaub fahren, das erzeugt dann natürlich Stress. Und man weiß auch, einige werden tatsächlich auch krank am Anfang des Urlaubs, weil dann die Belastung erstmal so abfällt. anfällt und der Körper noch gar nicht sich so schnell umstellen kann und dann ist man infektanfälliger zum Beispiel. Und was ich noch als Empfehlung geben kann, es lohnt sich eventuell auch in der Wochenmitte nach dem Urlaub anzufangen. Ich hatte ja erwähnt, es gibt diesen Ausschleicheffekt, also eine Woche ungefähr hält so ein Urlaubseffekt an.
Ja.
Und wenn man in der Wochenmitte wieder startet in die Arbeit, dann ist die Arbeitswoche recht kurz. Das trägt auch nochmal dazu bei, die Erholung letztendlich zu konservieren und nicht so gestresst ins Wochenende zu gehen.
Tja, das sagt Johannes Wenscher, ich habe glaube ich meinen falschen Vornamen erwähnt, der sich mit diesem Thema Erholung ganz deutlich beschäftigt und da einige gute Tipps glaube ich dabei hatte, also gerade das mit diesem, hey, mach doch mal eine halbe Woche Arbeit und schon ist die schnell vorbei, ist natürlich ganz logisch. Was gibt's denn noch so für Fragen und für Anregungen aus unserer Hörerschaft? Rebecca Haugwitz ist bei uns.
Ich habe noch eine Anregung bekommen über die MDR Sachsen-App und zwar von Micha aus Kolmen. Der hat geschrieben, er ist ein großer Fan von der Muldentalbahn und sagt, sie ist wirtschaftlich und touristisch sehr wichtig. Und als Kind erinnert er sich noch, ist er oft mit ihr zu den Schlössern und Burgen und Jugendherbergen und Museen entlang der Strecke gefahren. Und ja, er hofft, dass die Bahn noch ganz lange weiterfahren kann. Und wir haben auch auf Instagram gefragt, wo man denn in Sachsen toll Urlaub machen kann, was hier schöne Regionen sind. Da kamen einige schöne Antworten. Ich lese sie vor. Die Sächsische Schweiz.
Hatten wir schon, genau, ja.
Genau, die Lausitz, der Bärwalder See, Leipzig, Grimma, Radebeul, das Elbsandsteingebirge, Görlitz, Oberwiesenthal und das Erzgebirge allgemein. Und das wäre auch noch mein Tipp gewesen. Also ich war jetzt letztes Wochenende im Erzgebirge unterwegs und es war wirklich wunderschön. Da war ich bisher tatsächlich noch nicht, obwohl ich jetzt schon ein paar Jahre in Sachsen wohne.
Ja, warst du schon im Vogtland?
Ja, im Vogtland ja. Da hatte ich ein bisschen Familie, die ich regelmäßig besucht habe.
Okay, ja, geht
aber also. Erzgebirge war einfach bisher noch nicht so aufgetaucht in meiner Liste.
Das ist doch gut, wenn man genau eben sagt, um die Ecke. Es ist manchmal, wenn man noch eine Ecke weitergeht, dann schon mal wieder was anderes zu finden. Ja, schön. Dann Dankeschön für diese Eindrücke. Und ich habe noch eine Frage an Frau Kiss. Sie hatten ja vorhin schon mal gesagt, wir haben da dieses eine Projekt. Jetzt überlege ich gerade, wie das andere heißt. Irgendeins geht doch morgen zu Ende. Ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben. Sie wissen das wahrscheinlich besser als ich. Ja, ja, Tourismushelden. Was steckt denn dahinter zum Beispiel?
Die Tourismushelden, genau. Warum geht es? Tatsächlich können Sie in Sachsen, die Zuhörer, Tourismushelden würdigen. Wenn Sie in Sachsen unterwegs waren, einen tollen Unternehmer kennengelernt haben, aber auch eine tolle Rezeptionistin oder jemanden im Ehrenamt, der sich für Tourismus engagiert, Reiseführer, also Gäste führt im Reiseland Sachsen oder eben die Wege pflegt, Wanderführer. Also wenn Sie da tolle Menschen kennen, die sich ganz stark mit ganz viel Herzblut, und da haben wir nämlich ganz viele, die sich da engagieren, dann kann man die bei uns nominieren als Tourismusheld. Was wollen wir damit bezwecken? Wir wollen einmal zeigen, A, was kann man denn überhaupt in der Tourismuswelt beruflich machen, aber auch B, wir haben ganz viel Ehrenamt, die sich stark engagieren und da wollen wir einfach diese Menschen würdigen und das passiert im Rahmen der T&C in Leipzig. Das machen wir mit dem Messeveranstalter dort und geben den Akteuren einfach dort eine Bühne und bedanken uns und das sind immer, ja, es sind immer ganz viel Gänsehautmomente, weil das eben tatsächlich auch Menschen sind, die man vielleicht gar nicht so im Fokus hat. Es kann die Frühstücksdame sein oder eben ein Ehrenamtler, es kann der Unternehmer sein. Die Auszubildende, wir brauchen auch, wir haben ganz engagierte Auszubildende, die man einfach dort mal ein Stück weit die Bühne bietet.
Ja, genau. Wunderbar. Kleinigkeit, TC heißt Tourismus und Caravaning.
Genau, danke.
Und man darf nicht so lange warten, auch wenn die Messe noch lange hin ist. Die Bewerbung ist nur noch bis übermorgen möglich. Also der insofern Vorschlag, ja. Schnell dabei sein, richtig. Ja, dann ist das im Prinzip auch schon so die Auslaufrunde. Denke ich mal. Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, das will ich noch in 10 Sekunden unbedingt loswerden? Ansonsten ist es von mir nur das Dankeschön.
Ja, also ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung, für die tolle Gesprächsrunde. Ja, Sachsen lohnt sich als Reiseland. Also kommen Sie, suchen Sie die Ausflüge. Wir haben unwahrscheinlich viel zu bieten. Tolle Naturlandschaften, aber eben auch diese Kombination mit wunderbaren Kulturschätzen. Auch abseits der großen Städte, natürlich auch in den großen Städten, aber auch abseits der großen Städte hat Sachsen einfach viel zu bieten. Schauen Sie um die Ecke.
Wunderbar.
Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Andrea Kiss, der Direktorin im Landestourismusverband Sachsen e.V., Bente Grimm, Tourismusforscherin am NIT, dem Institut für Tourismusforschung in Kiel, Dorina Wiesner, Erlebnismanagerin im Tourismusverband Vogtland e.V., Jens Ellinger, Geschäftsführer der Eldus Ressort GmbH in Oberwiesenthal, Henrik Reichen, Landrat im Landkreis Leipzig und Vorstand des Regionalen Tourismusverbandes und mit dem Erholungsexperten Dr. Johannes Wensche sowie dem Reisejournalisten Philipp Lage. Ich bin Thomas Lopau, ich danke Ihnen sehr fürs Dabeisein. Fragen an uns oder Themenideen immer gern per Mail an dienstagsdirekt@mdr.de. Dienstagsdirekt als ein Wort. Die Folgen unseres Radiotalks sind ja nachhörbar, aktuell noch in der ARD Sounds App und natürlich immer auf unserer Internetseite www.sachsenradio.de. Dort unter Programm den Dienstag auswählen, dienstags direkt anklicken und da gibt es nicht nur die jüngste Sendung, sondern im Archiv alle Folgen, ein Jahr lang. Wir gehen, wie schon erwähnt, in die Sommerpause. Genügend Anregungen haben wir bekommen. Die nächste Ausgabe von Dienstags direkt gibt's dann im September. Bis dahin.
Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.